Das ist der Podcast Raum Digital, der Podcast zur Digitalisierung in der nachhaltigen Stadt- und Ortsentwicklung. Man muss eigentlich wirklich keine Angst haben vor der digitalen Partizipation. Das sagt Markus Frösch, Leiter der Abteilung Organisation in der Standeskanzlei des Kanton Uri und als solcher zuständig für die Digitalisierung im Kanton. Neben dem kantonalen Blick kennt er auch die Perspektive der Gemeinden, denn er war langjährig im Gemeinderat von der Gemeinde Bürglen als auch deren Gemeindepräsident. Mit ihm unterhalte ich mich über die Digitalisierung im Kanton Uri. Hoi, Markus.
Birk.
Ja, vielen Dank, dass wir hier im Landammann-Amt in Altdorf sein dürfen. Wir wollen heute über das Thema Digitalisierung sprechen und wie der Kanton Uri Digitalisierung nutzt, um ja, eine nachhaltige Entwicklung von den Gemeinden und vom Kanton voranzubringen. Ihr habt ja einige Projekte schon dazu gemacht, das Modellvorhaben, ihr habt eine Digitalisierungsstrategie. Da kommen wir gleich noch zu. Vorweg hätte ich eine Frage. Wie merken denn die Urnerinnen und Urner, dass ihr digital unterwegs seid? Wo sehen sie das?
Noch an viel zu wenig Orten im Moment. Ja, sie merken es natürlich, dass sie die Steuererklärung digital ausfüllen können. Sie merken es, wenn sie ein Baugesuch online eingeben können, dass der ganze Weg auch digital bis zur Bewilligung durchläuft. Es gibt einige Punkte, die im Kanton Uri auch digital laufen, aber wir sind im Kanton Uri gemessen an anderen Kantonen nicht weiter, aber auch nicht viel weniger weit. Ich denke, es sind andere Gedanken, wo wir uns gemacht haben, wo wir hoffen, dass wir in der nächsten Zeit das auch die Bevölkerung spüren lassen können, dass wir wirklich uns mehr Gedanken machen in gewissen Bereichen.
Kann man das jetzt schon irgendwo im Raum ablesen, dass ein Teil von Services auch digital verfügbar ist? Oder schlägt das noch nicht so durch auf den Raum?
Wenn du vom Raum sprichst, meinst du?
Eigentlich den gesamten Kanton oder einzelne Gemeinden?
Gute Frage. Schwierige Antwort. Nein, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir, wie schon gesagt, dass wir da wirklich große Schritte schon zeigen können. Das, wo die Bevölkerung während dem Modellvorhaben beispielsweise das schon gespürt hat, ist, dass die Diskussion stattgefunden hat. Und ich glaube, im Moment müssen wir vor allem intern, sprich auf Ebene des Kantons, auf Ebene der Gemeinden, die Diskussionen fördern, zum Spüren, was eben notwendig ist an Digitalisierung und was eben auch nicht. Also ich bin nicht unglücklich, dass bei uns alles digitalisiert ist.
Und du hast ja durch deine Erfahrung als Gemeindepräsident oder im Gemeinderat ja sicher viele von diesen Themen gehabt. Wo braucht es die physische Nähe nach wie vor und auch zukünftig? Und was kann im Digitalen sein? Mhm. Kannst du da so ein paar Beispiele nennen, wo du das Gefühl hast, nee, das wollen die Leute einfach nicht digital?
Ja, ein gutes Beispiel hatten wir bei der Urner Kantonalbank. Die hat auch aus Kostengründen hat sie sich Gedanken gemacht, wie viele Filialen braucht es noch im Kanton Uri und welche Filialen sollen physisch auch Personal vor Ort sein. Beispielsweise in meiner Gemeinde, wo ich 24 Jahre gewohnt habe, in Bürglen, hatten wir eine Filiale, die seit 4-5 Jahren jetzt ohne Personal ist. Es hat aber eine Videowand, wo man sich Videotelefonie mit der Zentrale verbinden kann und dann so gewisse Geschäfte auch besprechen kann. Das war so eine Möglichkeit, die Kantonalbank eingeführt hat, dass sie eben einmal das Personal nicht mehr vor Ort haben muss, auf der anderen Seite trotzdem eine Mensch-zu-Mensch-Verbindung aufbauen kann. Ich kann es nicht beweisen, aber genutzt wird es kaum. Und zwar einfach, weil man das Bedürfnis zwar abdecken wollte, aber die Nachfrage dieses Bedürfnisses ist eigentlich eher nicht da.
Das heißt, die Leute gehen dann einfach von Bürglen hier nach Altdorf und haben dann da eine physische Person.
Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, und da hat die Urner Kantonalbank ja nicht ganz Unrecht, physisch mit Menschen der Kantonalbank in Verbindung treten, muss man nur noch in ganz, ganz wenigen Fällen. Ein großer Teil, der passiert heute eben einfach übers Internet. Aber es ist eine emotionale Sache, eine Bank im Dorf zu verlieren. Und diese Diskussion, die ging natürlich sehr hoch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Zumal ihr ja schon vor ein paar Jahren die Diskussion um die Poststellen hattet, wo ihr ja hier im Kanton so vorgegangen seid, dass ihr nicht die Post quasi Poststelle für Poststelle einzeln verhandelt habt, sondern ihr als gesamter Kanton gesagt habt, Moment, das hat Auswirkungen, wie der Kanton bedient wird. Da waren ja auch genau die Emotionen zur Poststelle, ob sie da ist, ob sie nicht da ist und welche Services überhaupt noch angeboten werden.
Genau, das war das Gleiche, einfach ein, zwei Jahre früher. Das hat sich natürlich dann bei der Kantonalbank nochmal kumuliert. Man hat das nicht vergessen, dass da war schon was. Die Diskussion bei der Post war ja insofern noch ein bisschen eine andere, weil die Post ja eigentlich ja physisch in den Orten bestehen blieb, einfach nicht mehr als eigenständige Filiale, sondern als Dienstleister in einem Volk oder in einem Spar oder wo auch immer. Und von daher, ja, war das eine Diskussion, die damals schon sehr, sehr schwierig war. Und ich glaube, das war einer der ersten Punkte, wo wir gemerkt haben, wir müssen die Bevölkerung im Großen einbeziehen, wir müssen die Gemeinden als Ganzes in die Verantwortung nehmen und ihnen auch eine Stimme geben, eine gemeinsame Stimme, um als Region, als Kanton sich Gedanken zu machen, wie man im Raum die Möglichkeiten für die Bevölkerung offen hält, dass sie Zugangspunkte behalten.
Und das Ergebnis, ich durfte das ja damals von der Hochschule begleiten, fand ich ja noch erstaunlich, dass dann die Gemeinden sich geeinigt haben und gesagt, nein, kleine Poststellen wie beispielsweise in Wassen sollen erhalten bleiben, weil ansonsten dieser Kanton so auseinandergerissen wird von den Dienstleistungen. Und hat man das bei der Diskussion von der Kantonalbank auch gespürt, dieser gemeinsame Wille als Kanton eine Lösung zu finden?
Nein, das war da bei der Kantonalbank eine andere Geschichte, weil da waren die Tatsachen schon fixiert. Also die Kantonalbank hat gesagt, so machen wir es. Und da gab es nicht eine Diskussion, ja, könnte man nicht doch noch das oder jenes. Es gab insofern einfach dann die Diskussion, dort wo die Kantonalbank schließt, wie kann sie das Angebot insofern so verbessern, dass das ein bisschen besser abgefedert wird. Also beispielsweise in Bürglen, dass man auch neben dem Bankomat für Geldbezug auch einen hatte, wo man noch Geld einzahlen kann, also für Münz abzugeben und dann auf das Konto gut geschrieben zu bekommen. Dass man eigentlich alles, was mit Bargeld, Ein- und Auszahlung nachher trotzdem noch in der Gemeinde hat. Da gab es aber nicht eine Diskussion mit den Gemeinden als Ganzes, sondern da gab es eine Diskussion mit dem Kanton und ich war damals dann auch Vertreter von Seiten des Kantons. Man hat mich dazu genommen, weil man eben auch gewusst hat, dass ich ja mal in einer Gemeinde tätig war als Gemeinderat und Gemeindepräsident und dass ich damals ja auch bei der Post schon die Diskussion mitbegleitet hatte, hat man mich dazu genommen und da habe ich einfach so ein bisschen den Background, wie denken Gemeinden, konnte ich einbringen. Aber ich sprach nur für mich, ich konnte nicht im Namen der Gemeinden sprechen.
Das heißt, die Logik, wie eine Post, eine Kantonalbank eigentlich durch Digitalisierung ihr Filialnetz oder ihr Angebot umstrukturiert, hast du das Gefühl, die kommen rechtzeitig genug auf den Kanton, auf die Gemeinden zu oder erst dann, wenn sie letztendlich ihre Entscheide haben und dann geht es mehr oder minder noch um die Vermittlung der Entscheide?
Also aus Sicht einer Gemeinde kommen sie in der Regel relativ spät. Wobei das vielleicht nur die halbe Sicht ist, weil man hat schon noch die Möglichkeit, was mitzubewegen. Es kommt einfach darauf an, ob man gleich klein beigibt oder ob man sich dann halt eben trotzdem auf die Hintern stellt und sagt, okay, wir wollen das jetzt nochmal von Grund auf durchbesprechen. Die Verzögerung muss jetzt sein. Und wenn der Druck genügend groß ist, dann ist dann auch die Gegenseite bereit, darauf einzugehen. Weil sie will ja letztendlich einen Konsens finden und am besten den Konsens im Gespräch und nicht in einem Streit. Und von daher habe ich eigentlich schon das ja, die Erfahrung gemacht, es geht schon noch einiges. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, haben Gemeinden wahrscheinlich oft auch zu spät dann reagiert. Man müsste vielleicht dann, bevor das die Post schon kommt, einmal nachfragen und dann auch deponieren. Wir hätten dann noch Ideen. Also nur die Verweigerungshaltung, damit hätten wir auch bei der Post in Kanton Uri keine Chance gehabt. Wir haben wirklich versucht, auch von unserer Seite Ideen einzubringen, Möglichkeiten, die eine Win-Win-Situation erbringen könnten.
Aber die Gemeinden sind ja auch recht unterschiedlich groß. Ich meine, Altdorf, ne, mit knapp 10.000, Hospenthal dann irgendwie mit 200. Das sind ja auch die Gemeindeverwaltung und die Politik ganz anders aufgestellt, genau diese Vorschläge auch machen zu können. Können das die kleinen Gemeinden?
Das können würde ich Ihnen jetzt nicht absprechen, aber die Ressourcen, die zeitlichen Ressourcen fehlen wahrscheinlich, weil das Tagesgeschäft sie dann doch schon ziemlich ausfüllt. Die Bedürfnislage ist aber total unterschiedlich und ich glaube auch, auf die muss man eingehen können. Einerseits hat es mir zum Beispiel sehr weh getan, dass wir die Poststelle in Bürglen nicht erhalten konnten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ja gut, der Weg von Bürgeln nach Altdorf ist jetzt nicht wirklich groß. Wir haben mittlerweile sogar einen Viertelstunden-Fahrplan mit den Postautos. Von daher, auch ohne eigenes Auto kommt man relativ gut nach Altdorf. Jetzt das Oberland ist weitläufiger, hat vielleicht einen Halbstundentakt, aber es gibt viele Quartiere, die sind so ein bisschen neben den Hauptverkehrsachsen, dass es schon schwierig ist, überhaupt zur Bushaltestelle zu kommen. Das ist das eine. Und das andere, in den dezentraleren Lagen, wenn da eine Versorgungsinfrastruktur wegfällt, ist es tragischer als in einer Agglomeration, wo ein anderes Angebot halt immer noch vorhanden ist. Und da war ein bisschen der Kompromiss, den wir dann halt auch eingehen mussten und wir vielleicht ein bisschen tiefer schlucken mussten in Bürgeln, dass wir gesagt haben, okay, wenn in Wassen die Poststelle offen bleibt und wir sie dafür rangeben müssen, dann ist das, glaube ich, trotzdem ein Gewinn für den ganzen Raum, für den ganzen Kanton.
Und diese Überlegung, wie zukünftig Services gerade in der Grundversorgung angeboten werden, dazu habt ihr ja ein Modellvorhaben gemacht und das ist, ich glaube, 22 abgeschlossen worden, so dass ihr auch schon erste Erfahrungen habt. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was waren denn so die Ziele und vor allen Dingen, was sind die Ergebnisse von dem Modellvorhaben?
Ja, das Modellvorhaben hat ja untersucht, wie kann Digitalisierung die Grundversorgung stärken. Also wenn man Grundversorgungsangebote mit der Digitalisierung Synergien nutzen kann, Zusammenarbeiten verstärken kann, aber auch vielleicht administrative Lasten abbauen kann, sollte die Digitalisierung dazu führen, dass die Grundkosten einer Grundversorgung in einem Rahmen bleiben, dass sie auch in einer dezentralen Lage weiterhin erhalten bleiben kann. Das Ziel war also, dass auch nicht nur in der Agglomeration die Grundversorgung auch in Zukunft gestärkt werden könnte im besten Fall, im wahrscheinlichen Fall einfach erhalten bleiben kann. Das war ja eigentlich das Ziel, das wir versucht haben herauszubekommen. Und wir haben uns dabei auf ein paar Themen versucht zu konzentrieren. Also einmal haben wir das ganze Angebot angeschaut über alle Sektoren, die darin tätig sind. Und das führt dazu, dass wir also nicht nur über Service Public gesprochen haben und über Grundversorgung, sondern auch über eine allgemeine Versorgung. Der Dorfladen ist nicht ein Pflichtangebot, sondern das ist Privatwirtschaft überlassen, selber zu entscheiden, wo sie einen Dorfladen haben. Dann aber auch freiwilligen Angebote bis und mit zu den Vereinen. Die Gesundheitsversorgung auch in Bereichen wie eine Apotheke, was hat es wo? Also wir haben wirklich versucht, vom Service Public bis und mit zur freiwilligen Arbeit den ganzen Bereich anzuschauen. Und das waren über 24 Unternehmungen, Organisationen, die das abdecken. Wir konnten alle an den Tisch bekommen. Das war schon mal das erste Ziel, das erreicht wurde. Dass über all diese Sektoren hinweg gesprochen wurde, dass man Gemeinsamkeiten gefunden hat, dass man mögliche Synergien ausgelotet hat, wo könnte man in Zusammenarbeit vielleicht noch kräftiger oder besser zusammenarbeiten. Dann haben wir Als zweites haben wir versucht, ein Zukunftsbild und Thesen zur Grundversorgung in 15 Jahren anzuschauen, wie sollte sie dann ausschauen. Wir haben versucht, Vertiefungen zu machen in gewissen Bereichen. Einerseits auch, wo kann der Kanton, die Gemeinden verstärkt tätig sein? Was ist der Auftrag? Einerseits als Institution, die Rahmenbedingungen setzt, aber auch mit den eigenen Angeboten tätig ist.
Und wenn du sagst, ihr habt so den Blick 10 Jahre nach vorne gerichtet, was sind denn beispielsweise in der Gesundheitsversorgung, in der Mobilität Fragen von der Grundversorgung, wo ihr jetzt schon sagt, da muss man jetzt schon Weichen stellen, damit es in 10 Jahren auch gut kommt?
Es gibt Bereiche, die sind einfacher zu definieren und wo es auch langfristig wirklich wichtig ist, die Rahmenbedingungen jetzt schon zu stellen. Beispielsweise bei der Mobilität Ideen, dass man sagt, okay, die Versorgung soll nicht bis, also die großen Kamions, die Lastwagen sollen nicht in jede Straße in ein Dorf reinfahren, sondern sie sollen an Hubs die Versorgungsgüter abliefern können und die Feinversorgung soll dann mit kleineren Fahrzeugen, am besten sogar mit der Möglichkeit von der Nachbarschaftshilfe etc. Möglichkeiten der Versorgung stattfinden. Die E-Mobilität soll gestärkt werden, das heißt, die Netzinfrastruktur soll so ausgebaut werden, dass in jedem Dorf mindestens, das haben wir damals so gesagt, mindestens 10 Elektroladestationen sind. Dann hätten wir in Cantanure doch schon mal eine gute Dichte. Da ist man teilweise schon jetzt unterwegs, das auch aufzubauen, ohne jetzt, dass der Kanton jetzt da groß Einfluss drauf nimmt. Die Privatwirtschaft merkt das selber auch. Da ist auch ein Angebot vorhanden. Wir stellen fest, der Cantanure ist mit seiner Größe, mit seinen 19 Gemeinden, mit seinen direkten Wegen, aber auch mit dem Abbild einer großen Agglomeration und dezentralen Lagen eigentlich eine Idealdarstellung eines Labors, wo man sagen kann, man kann auch viele ausprobieren. Und zwar insofern, es muss ja mal im Einfachen ausprobiert werden, zum Schauen, funktioniert etwas überhaupt. Und dann kann man es dann multiplizieren oder auch ausweiten auf komplexere Gebilde. Und der Cantanure ist nicht der einzige Ort in der Schweiz, der ein solches Gebiet abdeckt, das als Labor dienen könnte, aber wir wollen uns anbieten. Also wir wollen die Möglichkeiten schaffen, auch Rahmenbedingungen schaffen, dass eben auch weitere solche Ideen mal ausprobiert werden, die zukunftsträchtig sind, die man sich vorstellen könnte.
Und geht ihr dann in erster Linie auf Urna, Unternehmen oder Vereine zu oder bietet ihr euch quasi schweizweit als Reallabor an?
Also das Reallabor, das soll im Cantanure stattfinden. Mhm. Und von daher ist es dann auch wichtig, dass man dann mit den lokalen Organisationen das anschaut. Aber es sind ja nicht nur lokale Organisationen, die im Cantanure tätig sind, sondern das sind auch nationale Unternehmungen, die bei uns tätig sind. Und wenn sie bei uns tätig sind, dann sind sie für uns auch interessant. Insofern, dass sie eben dann den Multiplikatorfaktor haben. Also wenn es hier funktioniert, können sie so eine Idee auch multipliziert an anderen Orten auch dann umsetzen. Das wäre ja das wäre so etwas.
Mhm. Hast du ein Beispiel, dass das so griffig wird? Du sagst, da hat es auch schon funktioniert, dieses Reallabor, die guten Bedingungen, um was Digitales auszuprobieren?
Ja, von der Idee her haben wir es. Und vielleicht kommen wir dann noch dazu. Umsetzungen, die happen dann immer. Und da gibt es ganz spezielle Rahmenbedingungen, die eben auch dazu führen, dass es dann am Schluss eben vielleicht nicht umgesetzt wird, was natürlich sehr schade ist. Aber von der Idee her folgende Ausgangssituation. Wir haben einen ÖV, der hat einen relativ guten Halbstundentakt, zum Teil Viertelstundentakt. Die haben mittlerweile eine recht gute Personenauslastung, könnte aber mehr sein. ÖV ist in der Regel eher defizitär, muss also unterstützt werden. Wie könnte man jetzt da eine Win-Win-Situation schaffen? Beispielsweise, indem man auch Güter transportiert, und zwar von Privat zu Privat oder von Unternehmung zu Unternehmung auf ganz einfachen Linien. Beispielsweise über eine App kann man sagen, hey, Kurt, ich habe ein Paket, ich bringe es in der Linie auf diesen Bus, stelle das Paket rein, du kannst es an deiner Bushaltestelle dann rausholen. dass es ein bisschen sicherer wird, könnte man dann noch eine Box reintun, wie man sie bei Post 24 kennt, wo man mit einem QR-Code was deponieren kann und auch auslösen kann und so einen Mehrwert schaffen, damit sowas im ÖV von A nach B transportiert werden kann. Problem ist natürlich einerseits, da beginnt es dann schon, was ist, wenn ich was von A nach B bringen will und ich müsste umsteigen. Also das Paket kann ja nicht umsteigen, du kannst also nur an geraden Linien. Das ist mal ein Thema. Allerdings ist das Interessante mit unserer lokalen ÖV-Unternehmung, die hätten eigentlich Interesse gehabt, haben gesagt, wir können das nicht multiplizieren, die Investitionskosten sind relativ hoch. Okay, dann bin ich zur Schweizerischen Post Auto AG gegangen. Die hätten eigentlich Interesse, hatten im Moment zwar keine Ressourcen, aber die haben die Idee gesehen. Und das Spannende ist, dass eine solche Idee wir nicht die ersten sind, sondern in abgeänderten Varianten gab es das auch schon dreimal an anderen Orten in der Schweiz. Also das Potenzial wäre vorhanden, die Ideen sind schon da. Und auch die Möglichkeit, dass so etwas umgesetzt werden könnte, wurde schon auch angeschaut. Jetzt ist unsere lokale ÖV-Unternehmung jetzt trotzdem wieder dran, sich Gedanken zu machen, das trotzdem einzuführen. Und das sind so ganz konkrete Punkte, wo man sagen kann, Digitalisierung könnte neue Dienstleistungen hervorbringen. Und zwar auf ganz tiefem Niveau, ganz einfach gehalten, nicht kompliziert, keine große Organisation dahinter aufbauen, sondern die Bevölkerung ist selbstständig, ich kann was deponieren, der andere kann es rausholen, ich informiere ihn, dass er das abholen kann. So.
Also einfach eine bessere Ausnutzung eigentlich der bestehenden Infrastruktur, um die Grundversorgung letztendlich zu sichern.
Ganz genau,
beispielsweise. Und du hast jetzt an dem Beispiel gesagt, die Post hat dann gesagt, das Postauto, ja, da gibt es noch andere. Tauschen sich denn die Gemeinden oder die Kantone mit solchen Ideen aus, dass sie vielleicht, du hast es eben ganz am Anfang erwähnt, im Kanton Uri, die Gemeinden sind gemeinsam zur Post gegangen und gesagt, wir haben unsere Vorstellung, dass auch die Gemeinden sich untereinander jetzt auch über den Kanton zu solchen Themen austauschen und dann sagen, ja, wenn es schon dreimal die Idee gab, kann man ja anders an eine Postauto rangehen, als wenn man es als Einzelperson oder Einzelkanton macht.
Also die Ideen, die sind nicht im Rahmen von Gemeindediskussionen entstanden, zumindest die im Kanton Uri nicht. Das war an diesen Hackdays, die wir im Kanton Uri hatten, da war die Idee aufgekommen. Diese Idee war auch in anderen Hackdays, in anderen Kantonen oder in anderen solchen Veranstaltungen haben stattgefunden und hat man erarbeitet. Dann eher sind Universitäten oder Hochschulen sind da involviert gewesen und dann jeweils eben auch die Post. Dieses Netzwerk, das funktioniert im Moment mit der öffentlichen Hand noch nicht so gut, sage ich jetzt mal. Der Austausch zwischen den Gemeinden ist ja grundsätzlich vorhanden. Wir haben im Kanton Uri einen Gemeindeverband, der sich auch für die Anliegen der Gemeinden einsetzt und nach außen Ansprechpartner ist. Kanton ist auch nah. Bei uns ist eigentlich ja schon alles sehr nahe.
Jetzt innerhalb des Kantons, aber über die Kantone?
Über die Kantone gibt es ja auch solche Organisationen, der Schweizerische Gemeindeverband, der Schweizerische Städteverband und so weiter. Das gibt es schon auch, nur haben die ganz andere Themen in der Regel.
Das heißt, einen speziellen Austausch zu Digitalisierungsthemen gibt es jetzt nicht. Ich meine, vom Gemeindeverband gibt es das Minigemeind, die dann auf einer anderen Ebene vernetzen.
Genau. Also wenn man mal in eine solche Vernetzung reinkommt, dann ist das Netzwerk da. Aber wer es nicht kennt, der findet es nicht gleich.
Gut, wie bei so vielem, ja.
Genau.
Du hast jetzt so beiläufig eben gesagt, ja, dann hast du mit Postauto gesprochen, du hast bei dem Modellvorhaben viele Projekte mit betreut und versucht weiter voranzubringen. Wie digital bist du denn als Markus Frösch unterwegs, dass du einfach diese Themen bearbeiten kannst?
Wenn du dich jetzt bei mir im Büro rumschaust, ich habe ein Regal, da hat es ein paar Papiere drin, Ordner findet man vielleicht zwei, drei. Im Korpus hat es keine Ordner mehr drin, also bei mir ist wirklich alles im Computer drin. Wenn da ein zu starkes Magnet bei mir im Büro ist, dann ist relativ viel weg. Auf der anderen Seite ist ja auch gespeichert in der Cloud. Von daher ist auch das soweit okay. Ich bin persönlich sehr digital unterwegs. Aber es gibt blinde Flecke in meiner digitalen Welt. Definitiv.
Würdest du sagen, das ist eine Voraussetzung, um sich mit Digitalisierungsthemen zu beschäftigen, dass man selber auch ja, so ein bisschen digital unterwegs ist?
Ja, ich glaube schon. Es geht nicht ohne. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich bin ja eigentlich in einer koordinativen Funktion tätig. Das heißt, ich spreche mit verschiedensten Anspruchsgruppen. Einerseits Anspruchsgruppen, die Bedürfnisse haben, auf der anderen Seite mit Anspruchsgruppen, die Bedürfnisse abdecken. Und ich muss beide Seiten verstehen. Ich muss auch verstehen, wenn jemand eine App erklärt, dass das Gegenüber das schlichtweg jetzt nur Bahnhof verstanden hat. Und dann bin ich der Übersetzer. Ein gewisses Verständnis für die Digitalisierung ist schon Voraussetzung, aber da bin ich allgemein wissend. Ich habe vielleicht ein sehr breites Spektrum, bin aber nirgends Spezialist. Und ich glaube, das ist aber als Übersetzer, als jemand, der dann vernetzend denken muss, ist das trotz allem eine Voraussetzung.
Um die Digitalisierung im Kanton voranzubringen, hat der Kanton ja eine Digitalisierungsstrategie erarbeitet, die, wenn ich es von den Jahreszahlen richtig sortiere, eigentlich noch vor dem Modellvorhaben war, über das wir eben gesprochen haben, oder zeitgleich vom Start her. Ist das richtig?
Nein, das Modellvorhaben hat früher gestartet. Die Digitalisierungsstrategie ist dann in der Zeit, wo das Modellvorhaben gelaufen ist, ist entstanden. Die ist relativ schnell umgesetzt worden. Von daher hat beides einander sogar ein bisschen beeinflussen können.
Und die Digitalisierungsstrategie hat ja verschiedene Handlungsbereiche und Projekte festgelegt, wie eigentlich alle Digitalisierungsstrategien. Aber sie wurde 2020, glaube ich, beschlossen und auch mit einer gewissen Finanzierungssicht. Wie sieht das denn jetzt so nach 4 Jahren aus in Zeiten von Sparrunden? Ihr habt diesen Monat noch Wahlen. Magst du eine Prognose wagen, wie es weitergeht mit dem Thema Digitalisierung und Digitalisierungsstrategie?
Also wir sind im Bereich Digitalisierung natürlich nicht ausgeschlossen von den Sparrunden. Von daher müssten auch wir uns fokussieren, was ist wirklich wichtig und dringend. Und das macht es teilweise schon ein bisschen schwierig. Wobei Digitalisierungsstrategie, Umsetzung hat auch viel mit der Strategie zu tun. Ist der zweite Teil des Wortes. Und eine Strategie zu entwickeln und auch die Koordination zwischen all diesen Bereichen, wo Umsetzungen stattfinden, das ist enorm wichtig, dass man sich nicht verzettelt auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wirklich erklären kann, worum es geht. Digitalisierung hat ganz, ganz viel auch mit Lernen zu tun, weil viele eben nicht beherrschen, was jetzt da auf sie zukommt oder es vielleicht beherrschen würden, aber sich nicht getrauen oder einfach denken, ja, solange ich das noch von Hand machen kann, mache ich das. Es braucht wirklich enorm viel Aufklärung und Schulung. Wir merken das jetzt auch beim Kanton intern, wie stark wir alle Mitarbeitenden schulen müssen mit dem in die Cloud gehen von Microsoft. Die Möglichkeiten werden extrem viel und das Verzetteln wird enorm gefährlich. Wie wir zusammenarbeiten, das müssen wir jetzt frisch definieren oder vielleicht ein erstes Mal definieren, um in Zukunft da auch schlagkräftig bleiben zu können. Und das ist wirklich mit der Digitalisierung dasselbe. Von daher ist das sich konzentrieren auf das wirklich Wichtige und jetzt auch Dringende manchmal gar nicht so schlecht.
Und du hast so bei der Prozessbeschreibung so zweimal ausgeholt. Wie digitalisiert ihr denn Prozesse? Macht ihr sie, wie sie vorher auf Papier waren, jetzt digital? Oder wie geht ihr das Thema an?
Da gibt es ja diesen wunderschönen Satz, er ist nicht ganz frei von einem Schimpfwort, also ein Scheißprozess digitalisieren ist dann einfach ein digitaler Scheißprozess. Von daher, nein, wir schauen natürlich die Prozesse an, wie sie heute laufen. Wir zeichnen sie dann auch auf, wobei schon mal digital, wir haben ein digitales Prozesshandbuch, wo mittlerweile rund 450 Prozesse digital beschrieben sind und fast 200 Prozessübersichten. Also auch da sind wir relativ stark dran. Die Idee ist aber wirklich, dass wir dokumentieren. Und während dem Dokumentieren des aktuellen Prozesses, wie er läuft, gibt es dann immer schon mal die kleinen Anpassungen, Verbesserungen. Immer dann, wenn Prozesse über Schnittstellen hinweg, also von Amt zu Amt oder ämterübergreifend gearbeitet wird, da gibt es Synergien, die automatisch entstehen. Und zwar einfach, weil man merkt, es müssen nicht beide irgendwelche Listen führen, in einem gemeinsamen Container kann man arbeiten und so weiter. Also das wird ja dann schon gemacht. Wirklich neu definiert werden Prozesse dann, wenn sie digital dann auch zum Beispiel nach außen angeboten werden. Dann muss er komplett neu definiert werden, neu geschrieben werden und auch aufgezeigt werden, wie die Prozessschritte dann funktionieren. Und spannend ist aber, das passiert dann, wenn bereits mit einem Lieferanten einer entsprechenden Software. Es gab immer wieder mal diese wirklich tolle Situation, wenn man mit einem Lieferanten einer bestimmten Software zusammensitzt und die wissen wollen, ja, wie arbeitet ihr? Dann konnten wir denen dann den Prozess gleich hinlegen und sie sagten dann, okay, dann können wir einpacken, wir wissen alles, was wir brauchen. Und das ist dann schon ein gutes Gefühl, wenn man merkt, wir haben wirklich die Schritte definiert. Wir können auch die Risiken dann eben definieren bei einer Aktivität und so aufzeigen, was ist wichtig, das zu beachten ist, wenn man einen Prozess abwickelt.
Und das Ergebnis dann, was du ganz am Anfang sagtest, eine digitale Baueingabe oder Ähnlichem, dass die Bürgerinnen und Bürger merken, ja, ich kann es aus meiner Position einfach erledigen und im Hintergrund läuft es dann.
Genau. Es ist eigentlich egal, wer zuständig ist für die einzelnen Schritte. Das muss ich als Gesuchsteller nicht wissen. Es passiert, der Prozess ist definiert, die Verantwortlichkeiten sind auch definiert, die Aktivitäten werden automatisch ausgelöst und ich als Gesuchsteller bekomme zusätzlich dann jeweils eine Statusmeldung, wenn es wieder an eine nächste Dienststelle geht, inklusive der Zusage, wie lange dass es jetzt noch geht, bis ich mit einem Bescheid rechnen kann.
Also die Prozesse werden noch schneller.
Die Prozesse werden insofern schneller, dass man sich eben auch daran halten muss, dass man die Übersicht behält, was für Aufgaben man jetzt aktuell zu erledigen hat, welche priorisiert sind, weil sie schon länger jetzt im Status drin sind. Ja, von daher werden sie einfacher, übersichtlicher und schneller abarbeitbar, ja. Mhm.
Und du hast eben die Koordination zwischen den verschiedenen Stellen angesprochen. Funktioniert die Koordination mit den Aufgaben der Gemeinden auch ähnlich? Oder ist es nach wie vor, der Kanton hat ein System und die Gemeinden haben dann quasi jeweils ihr eigenes System und im schlimmsten Fall noch 19 verschiedene?
Nein, also wenn wir beim Baugesuch bleiben, das ist natürlich in engster Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Da ist einerseits die Gesuchsbehörde in der Gemeinde ist beteiligt, dann ist die Bauabteilung in der Gemeinde beteiligt, dann sind beim Kanton dann wieder verschiedenste Stellen auch involviert und alle arbeiten mit dem gleichen System gemeinsam. Der erste Schritt, der dort gemacht wurde, war, aus den 19 verschiedenen Gesuchsformularen ein einziges zu kreieren, wo sich alle damit abfinden konnten auch und dann umgesetzt wurde. Das zweite Beispiel, das ist die ganze Thematik um die elektronische Steuererklärung. Also wir hatten bis vor 3 Jahren hatten wir die Steuererklärung als Excel. Wir haben keine Software im Einsatz. Und jetzt der Wechsel zur Online-Steuererklärung, wo dann wirklich alles online passiert, der hat viel Zeit gedauert. Und zwar, weil wir zuerst im Hintergrund die Zusammenarbeit organisieren mussten. Einerseits mussten alle auf die gleiche Software kommen, das ist mal das eine. Als zweites mussten die einzelnen Prozessschritte wieder neu definiert werden, wer ist für was zuständig. Es gab auch Umverteilungen, was machen neu die Gemeinden, was macht neu der Kanton. Gewisse Dinge macht der Kanton nicht mehr, gewisse Dinge machen aber auch die Gemeinden nicht mehr. Es gab also eine Vereinfachung und Synergien, konnten insofern gearbeitet werden, dass nur noch beispielsweise die Gemeinden für die Personenstammdaten zuständig sind. Also der Kanton macht keine Personenstammdatenführung mehr. Mhm. Und Das war im Hintergrund, wo das erarbeitet, das ging 3-4 Jahre, das brauchte wirklich auch Zeit. Und nachdem alle Gemeinden zuerst einmal intern mit der neuen Steuersoftwarelösung beim Kanton gearbeitet hatten, dann konnte man den Überbau erarbeiten mit dem Gesuchsformular.
Mhm. Und du hast jetzt so an der Baueingabe, an der Steuer aufgezeigt, dass es eigentlich im Hintergrund immer große Systeme braucht, oder große, aber größere als die einzelne Gemeinde, es dann aber kantonsweit wirklich Vorteile bringt. Wenn ich nochmal den Schlenker zurück zum Modellvorhaben mache, da kam ja auch die Idee vor, das Thema Bürgerbeteiligung, wenn man das online macht, auch über eine Plattform abzuwickeln, die eben dann nicht jede Gemeinde aufbaut, sondern auch zentral aufgebaut wird. Wie sieht denn da der Projektstand aus?
Das Projekt liegt in der Schublade, fix fertig. Vielleicht vorweg das, der Kanton Uri hat mit seinen 37.000 Einwohnern, 19 Gemeinden, zum Teil, wie du gesagt hast, vielen Kleinstgemeinden, hat ein Mengengerüst, das eher klein ist. Also wenn solche Projekte die Bevölkerung zu beteiligen, sei das jetzt in Form, dass sie Gesuchsformulare oder Steuererklärungen elektronisch nutzen können, kann das in der Regel nur der Kanton umsetzen. Und zwar mit dem Hintergedanken, möglichst alle gleichzeitig beteiligen zu können, damit das Mengengerüst eine gewisse Größe hat, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis dann auch einigermaßen stimmt. Und auch bei der Bürgerbeteiligung, bei der, ich sage jetzt mal nicht Bürgerbeteiligung, sondern Einwohnerbeteiligung, das sind ja nicht nur die Bürger, die im Kanton Uri was zu sagen haben, sondern alle. Ein Portal, wo alle Einwohnerinnen und Einwohner sich auch digital zu gewissen Themen äußern können. Das ist schon länger ein Wunsch, und zwar beispielsweise vom Amt für Raumentwicklung, die ja auch immer wieder gewisse Themen haben, wo sie sehr gerne die Bevölkerung spüren möchten. Was denkt ihr dazu? Bei der Baudirektion, die für Tiefbauprojekte wie Straßenbauprojekte etc. zuständig ist, dasselbe. Auch bei Ihnen, gerade wenn es um neue Straßen geht oder Straßensanierungen, da will man wissen, was denkt die Bevölkerung? Weil meistens geht es ja dann irgendwann auch noch in eine Volksabstimmung rein. Und man hat schon gelernt, dass eine frühe Beteiligung der Bevölkerung, wo sie auch Ideen einbringen kann, sehr förderlich ist, auch für den Austausch, für den Diskurs, den man gehen muss, auch um Probleme zu erkennen, das ist tatsächlich vorhanden. Du hast vorhin dann aber auch das Thema der Finanzierung angesprochen, und wir sind im Kanton Uri aktuell halt tatsächlich nicht so auf Rosen gebettet, vor allem dieses Jahr sind wir in sehr, sehr engen Schuhen, auch letztes Jahr schon ein bisschen. Haben auch ein tolles Defizit geschrieben fürs 23, was immer noch wehtut natürlich. Und das führt dazu, dass dann, wie gesagt, wieder, was ist wichtig und was ist dringend. Und nicht alles, was wichtig ist, ist auch dringend. Also aktuell versuchen wir uns nach dem zu strecken, was möglich ist im Rahmen dessen, was wir haben. Aber das Ziel ist tatsächlich, dass wir diesen Wunsch, den wir ganz stark im Modellvorhaben auch gespürt haben, die digitale Partizipation der Bevölkerung einzuführen, dass wir das wirklich auch angehen möchten. Zumal wir beispielsweise im Modellvorhaben die Jugend kaum erreichen konnten oder kein Feedback von der Jugend bekommen haben. Und ich denke einfach, die sind anders unterwegs, die sind halt einfach wirklich digitaler unterwegs und im Bus schnell eine Frage beantworten oder 2-3 Fragen beantworten, einen Kommentar zu was abgeben, das machen die sehr gerne, wenn man sie auf ihren Kanälen erreicht. Und das könnte man eben digital viel einfacher. Und das ist schon wichtig, gerade wenn es um Themen geht, die Sie betreffen wird in 10, 15 Jahren, dann wäre es schon wichtig, wenn wir von Ihnen eine Rückmeldung hätten.
Ja, das weiß man aus diversen Studien, dass mit einer Online-Mitwirkung einfach auch mehr Leute mitmachen, die sonst zu Hause kleine Kinder oder alte Leute haben und sagen, nee, den Abend in der Turnhalle kann ich nicht, aber ich setze mich vor den Rechner und wenn dann was ist, bin ich sofort da, wo ich hingehöre. Und das geht eben in der Turnhalle nicht. Oder eben die Jugendlichen, die im Bus einfach anders kommunizieren. Ja, definitiv.
Das ist so. Und es ist ja nicht so, dass das dann völlig anonym funktioniert, sondern man soll sich ja auch äußern können. Wir haben auch beispielsweise in anderen Kantonen nachgefragt, wie sie es bei sogenannten informellen Partizipationsthemen machen, wo man also wirklich eine Meinung abholt und nicht einfach ganz konkret vernehmlassungsmäßig, wie sie es denn halten mit anonymen Rückmeldungen. Und dann war die Antwort relativ einfach. Na, wenn es eine gute Idee ist, dann ist es egal, ob die jetzt anonym daherkommt oder nicht. Und wenn es eine schlechte Idee ist, dann passiert dir mit dir das Gleiche wie mit anderen schlechten Ideen. Also man muss eigentlich wirklich keine Angst haben vor der digitalen Partizipation.
Und wenn es eine schlechte Idee ist, spätestens bei der Vernehmlassung kommt sie dann ja offiziell und man darf sich dann damit auseinandersetzen.
Das ist auch so, ganz genau.
Du hast jetzt eben schon das Thema Geld angesprochen, ein Stück weit auch das Thema Know-how. Was braucht es denn weiter, um Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen?
Viele Beteiligte und sogenannte Kümmerer. Wir brauchen Leute, die ein Thema am Leben erhalten, bis es zur Umsetzung kommt. Das ist das A und O, und solche Kümmerer zu finden, das ist das, was vielleicht am meisten Bauchweh verursacht, wenn man tolle Projekte vor sich hat und auch Beteiligte, die dann eben auch davon profitieren könnten, dabei hat. Aber wenn sich niemand darum kümmert, dann wird es schwierig.
Und du hast vorm Kümmern gesagt, viele Beteiligte. Sind es dann immer nur Leute vom Kanton oder von den Gemeinden? Oder was sagst du, wenn du viele Beteiligte sagst? Wen hast du da im Kopf bei Digitalisierungsprojekten?
Also einerseits geht es dabei, möglichst alle Anspruchsgruppen dabei zu haben. Das ist mal viele. Dann das Zweite, viele natürlich auch eine gewisse Anzahl an Personen, die sich interessieren. Dann kann ein Projekt auch auf mehrere Schultern verteilt werden. Das ist auch wichtig. Und nein, es ist nicht nur der Kanton, definitiv nicht. Also wir haben immer Vertreter aus Gemeinden. Wir haben politische Vertretungen meistens auch dabei. Auch, es gibt glücklicherweise auch immer wieder oder eigentlich immer auch Privatpersonen, die sich dafür einsetzen wollen, die ihre Ideen einbringen möchten. Von daher haben wir eigentlich eine recht gute Qualität an Beteiligungen in Kanton Uri. Man kennt sich natürlich ja auch relativ schnell oder gut.
Das ist dann wieder das Reallabor, wo man Dinge auch mal ausprobieren kann.
Genau, das ist so.
Wir haben jetzt über bestehende Projekte gesprochen. Wie sieht es so mit neuen Themen, beispielsweise künstlicher Intelligenz aus, die ja noch nicht so, ja eigentlich erst seitdem ChatGPT da ist, spricht alles über KI, auch wenn es das natürlich vorher schon gab. Aber habt ihr in der Richtung auch Projekte, wo ihr natürlich nur andenkt? Mehr kann es ja noch momentan fast nicht sein.
Ja, also Projekte im Sinn für Digitalisierung nach außen zu tragen, aktuell noch nicht. Wenn es um KI geht, gibt es aber schon Ideen, wo wir festgestellt haben, was für ein Potenzial das drin liegt. Da auch vielleicht ganz kurz das Beispiel, das wir an den Hackdays ausprobiert hatten. Wir haben im Kanton Uri ein kantonales Amtsblatt. Also wo alle Gemeindeinformationen drin sind, alle Informationen des Kantons, das kommt einmal pro Woche raus. Seit 1999 haben wir also für jede Woche ein Amtsblatt, das online auf der Webseite ist. Und das sind mittlerweile weit über 50.000 Seiten an vielen Informationen, die man über die Suche schlichtweg nicht findet. Die Challenge an diesen Hackdays war es, eine Suchmaschine zu machen, die die Informationen dann auch findet. Und spannenderweise durfte ich selber direkt diese Challenge begleiten. Und da waren vier junge Informatiker, die sich da zusammengetan haben. Und dann hat man zuerst einmal alle Daten aus diesen PDFs rausgelesen und maschinenlesbar gemacht, hat eine Datenbank damit gefüttert und dann hat man eine Suchmaske programmiert. Und hat Folgendes damit gemacht. Man hat Themen eingegrenzt, zum Beispiel Franz Giesler, das ist reiner fiktiver Name, Bahnhofstrasse sowieso in Altdorf, hat auf das reduziert. Und dann hat man Eigentumsveräußerungen eingegeben und dann hat man ChatGPT damit abgefragt. Und wenn man dann auch eine zweite Abfrage damit gemacht hätte, zum Beispiel, hat er seit 1999 geheiratet, welche hat er Kinder bekommen, man hätte oder man könnte, nicht man hätte, sondern man konnte mit diesen Daten, die wir mit 2 Jahren ausprobiert haben, in Sekunden konnten wir ein ganzes Profil einer Person, wenn sie denn vorhanden ist im Amtsblatt, konnte man ein Profil einer Person herausbekommen, das fast erschreckend war. Das alles mit öffentlichen Daten, die also öffentlich zugänglich sind, da datenschutzmäßig ist da alles okay, weil sie sind ja veröffentlicht. Nur war das natürlich nicht die Idee des Erfinders, dass man etwas in der Art und Weise, und zwar in dieser Geschwindigkeit, solche Dinge herausfinden könnte. Das hat ein bisschen durchgerüttelt, auch die Politik. Ein Regierungsrat hat sich dazu geäußert, da fände ich jetzt nicht so toll. Aber es hat ein Potenzial aufgezeigt. Und für uns beispielsweise kantonsintern wäre, wobei das ist aktuell ja datenschutzrechtlich dann nicht machbar oder nicht umsetzbar Stand heute, dass wir die ganz alten, noch im Word beschriebenen Regierungsratsbeschlüsse, die jetzt nicht datenbankmäßig abgelegt sind, wo man also jedes einzelne Geschäft findet, sondern wo einfach die ganze Regierungsratssitzung drin ist, die könnte man so auch füttern und so gewisse Entscheide relativ schnell raussuchen, was heute nicht möglich ist.
Also ihr nutzt auch sowas wie die Hackdays, um letztendlich auch die Limiten rauszukriegen, wo ihr sagt, oh, das geht technisch, aber das soll nicht gehen. Du hast das Thema Datenschutz selber angesprochen, genau. Auch wenn jedes einzelne Amtsblatt datenschutzkonform ist, aber mit den neuen Rahmenbedingungen dann man sich schon fragt, ja, soll das so sein?
Also wir haben nicht die Hackdays oder wir haben Themen nicht an die Hackdays gebracht, um herausfinden zu wollen, ob das machbar und dann auch umsetzbar ist, sondern wir haben sie einfach mal gebracht und dann gemerkt, oh, spannend, aber aktuell nicht umsetzbar. Also die Gedanken waren noch nicht so weit. Das Thema mit dem Amtsblatt, das war auch gar nicht thematisch, dass wir da was mit ChatGPT machen wollten. Sondern da haben die 4 Jungs haben gesagt, wir machen das mit ChatGPT. Und haben ja auch gesagt, ein halbes Jahr früher hätten wir keine Chance gehabt, weil es das noch nicht gab. Oder? Und insofern ja, ChatGPT oder besser gesagt, künstliche Intelligenz ist ja nicht nur ChatGPT, sondern das beginnt bei den Übersetzungstools etc. etc. wird schon sehr viel genutzt. Und aktuell geht es jetzt einfach mal darum, wie geht man als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter bei der kantonalen Verwaltung beispielsweise mit solchen künstlichen Intelligenzmöglichkeiten um? Was darf man, was nicht? Und da sind jetzt ja alle Kantone auch daran, so eine Wegleitung einzuführen und die Mitarbeitenden einerseits zu schulen, wie kann man es nutzen und andererseits, was darf man nicht?
Ja, ich meine, das merken auch wir an den Hochschulen, dass uns teilweise die Studierenden da dann auch challengen und sagen so, das geht. Genau. Wobei die überwiegende Großteil der Studierenden fragt vorher, wie die Einsatzbereiche sind, was man darf und was man nicht darf. Eigentlich genau, kann euch selbe Frage stellen. Genau. Du hast jetzt so vom Lernen gesprochen. Ist dieses Lernen institutionalisiert im Kanton, in den Gemeinden oder auch jetzt mit den verschiedenen Projektgruppen? Oder passiert das eigentlich über die klassischen Netzwerke, dieses Lernen, und ist nicht so stark strukturiert?
Ja, Lernen ist ein Thema geworden. Und zwar hat es einerseits mit der Thematik, es hat dort begonnen, als wir im Kanton gesagt haben, wir wollen ein Prozesshandbuch einführen. Und Prozesshandbuch einführen heißt eben dann auch Prozesse aufnehmen und sich Gedanken machen über die eigenen Prozesse. Und das hat schon mal was mit Lernen zu tun. Also sich Gedanken machen, wie arbeite ich zusammen und lernen, wie es eben vielleicht auch besser geht. Das ist mal das eine. Das zweite, was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass mit der Einführung von Microsoft 365, also bei uns ist jetzt mittlerweile alles in der Cloud gesichert und wir arbeiten mit ganz vielen neuen Tools zusammen und jetzt müssen die Mitarbeitenden lernen, wie man sie nutzt und welche man nutzen kann für die Zusammenarbeit. Und da sind wir dran, auch Schulungen anzubieten. Wir haben sogenannte Champions, das sind Mitarbeitende, die freiwillig in einer Arbeitsgruppe zusammenkommen, in einer Community. Und die lernen aus Eigenantrieb bewusst untereinander sehr stark jetzt mit diesen neuen Mitteln umzugehen und sind dann ja wieder in ihren Abteilungen Ämtermultiplikatoren, die das dann auch wieder ihren Mitarbeitenden weitergeben. Das ist das eine. Wir haben jetzt aber auch immer wieder Lernangebote, verschiedene Tools eingeführt, die wir dann auch öffentlich online durchführen für alle Mitarbeitenden beim Kanton. So ist es beim Kanton aktuell. Wir arbeiten aktuell ganz stark daran, wie wir die Datenablage neu strukturieren müssen. Eigentlich das erste Mal, seit man mit Computer arbeitet, denken wir heute darüber nach, wie wir Dokumente erstellen und dabei bereits ans Archivieren denken, dann damit arbeiten und sie in die Archivierung, in die Langzeitarchivierung auch weitergeben. Und das führt zu komplett neuer Zusammenarbeit, zu komplett neuem Denken, wie wir wo ablegen und wie wir damit auch zusammenarbeiten. Und das geht nicht ohne Lernen.
Dass du mit dem Lernen betonst, wie wichtig es ist, die Menschen beim Thema Digitalisierung in den Mittelpunkt zu stellen, das ist ein schönes Schlusswort unseres Gesprächs. Ja, Markus, herzlichen Dank. Das waren ganz viele spannende Einblicke, wie ihr das Thema Digitalisierung im Kanton mit den Gemeinden, mit den verschiedenen Playern voranbringt und eigentlich fürs Tagesgeschäft nutzt und auch das Tagesgeschäft ein Stück weit neu sortiert, gerade so das letzte Beispiel. Mhm. Was ich so mitgenommen habe, ist, dass ihr einige Projekte macht, trotz der Größe oder der kleinen Größe, diese Reallabor-Idee und dass das Thema Lernen, dass du das so betont, dass das ein ganz wichtiger Teil ist und dass ihr das nicht als kantonsintern begreift, sondern wirklich als offenen Prozess, um die Gemeinden mitzunehmen, die Urnerinnen und Urner dann auch in dem Thema mitzunehmen, um auch einen Mehrwert erkennbar zu machen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Schau auch gerne im Blog vorbei. raumdigital.ost.ch. Wenn du interessante Projekte oder spannende Gäste kennst, dann schreib mir, ich freue mich über deinen Input.